Hallo, ihr lieben Modepüppchen. Wir haben mal wieder ein neues Thema für euch aus dem großen Purwin und Kova-Archiv gezogen und wir wollen uns heute mal ein bisschen über die Mode in den 80er Jahren unterhalten. Jetzt muss ich tatsächlich gestehen, dass ich in meinem eigenen Leben sehr, sehr viele Modesünden begangen habe. Die meisten davon sind in den 80er Jahren passiert. Ich war ja auch eine Zeit lang so eine Art Skater. Und da habe ich ganz, ganz schlimme bunte Sachen getragen. Hinterher wurde es viel, viel einfacher, wie ich mich erinnern kann, weil jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Farbe in meinem Leben, die meine Kleidung gestaltet und das ist schwarz. Und das mache ich eigentlich nur aus dem Grund, weil ich ein unwahrscheinliches Nicht-Talent habe, Farben miteinander zu kombinieren. Deswegen ist es für mich am einfachsten, schwarz zu tragen.
Ist auch in der Waschmaschine einfacher,
ja,
ne?
Ist auch genau, da sind wir ja auch schon mitten im Thema. Ich bin ein großer Freund von Schwarzwaschmitteln, wobei ich bis heute noch nicht weiß, ob das wirklich nur Beschiss ist oder ob das echt so ist, dass das besser ist.
Nee, das hilft. Schwarz, ja. Das hilft. Ich als Hausmann kann das ganz klar sagen. Ich nutze immer Schwarzwaschmittel und die Sachen, früher sind die ja mega ausgebleicht und das ist nicht mehr. Also das hilft wirklich gut. Die Sachen bleiben schön schwarz.
Ja, überleg mal, was haben die ganzen Leute in den 80er Jahren gemacht, die schwarz getragen haben? Die müssen ja ständig neue Sachen gekauft haben. Ist ja auch nicht so schön. Auf jeden Fall hat sich mein Leben total vereinfacht und mein Leben hat sich dann nochmal vereinfacht, was jetzt auch direkt und im kausalen Zusammenhang mit dem Schwarz steht, dass ich immer die gleichen Sachen trage. Und zwar Unterwäsche, Socken, diverse andere Sachen kaufe ich einfach mehrmals. Da muss ich nie darüber nachdenken, was ich morgens anziehe. Das fängt beim T-Shirt an. Ich habe nur die gleichen T-Shirts, ich habe nur die gleichen Socken, ich habe nur die gleiche Unterwäsche. Ja. Und ich beziehe mich da auf Albert Einstein, wo ich irgendwann mal gehört habe, dass Albert Einstein 10 oder was weiß ich wie viele Anzüge hatte, aber nur die gleichen. Und zwar war er grundsätzlich der Meinung, dass es totale Zeitverschwendung ist, sich darüber Gedanken zu machen, was man morgens anzieht. Also, weil er brauchte seine Ressourcen für definitiv andere Sachen, zum Beispiel die Relativitätstheorie.
Oder seine Haare zu kämmen.
Oder seine Haare zu kämmen. Das ist jetzt bei mir raus, aber ich arbeite immer noch an der Riemannschen Formel. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Und auch die Relativitätstheorie will ich so jetzt von Albert Einstein noch nicht hinnehmen. Deswegen muss ich meinen Kopf einfach frei halten mit solchen banalen Sachen wie Mode.
Ja, ist schön.
Ja, und da sind wir auch schon
mittendrin. Genau, sind wir mittendrin. Ne? Ja, ich fange mal an zu dem Thema, wie immer, mit Lügen und Wahrheiten.
Oh ja.
Ihr kennt das ja. Ich sage jetzt drei Dinge, zwei davon stimmen. Eins ist erstunken und erlogen in alter Uwe Barschel-Tradition. Und ja, am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was stimmt und was nicht. Wahrheit, Lüge Nummer 1. Willy Bogner Jr. war nicht nur Designer der Firma Bogner, sondern auch Kameramann, unter anderem für die James-Bond-Filme in den 80er Jahren. Stimmt oder stimmt nicht? Wahrheit Nummer 2. Giorgio Armani hat 1979 die Schulterpolster erfunden, nachdem er fand, seine Models müssten auch so eine V-Form am Oberkörper haben wie Arnold Schwarzenegger, den er in Cactus Jack gesehen hatte. Das war ein Film noch bevor Arnie so richtig bekannt wurde. Lüge Wahrheit Nummer 3. 2018 wurde bei Bauarbeiten für einen Parkplatz in England eine Metallfigur aus dem 1. Jahrhundert nach Christo ausgegraben. Und diese Figur trug einen Vokuhila. So.
Ja, interessant. Sehr interessant.
Disco-artig.
Willy Bogner.
Ja.
Hatte ich jetzt gar nicht auf meinem Zettel hier. Verdammt, ich weiß nicht warum, weil er schon sehr, sehr prägend war. Also seine Mode sehr, sehr prägend war in den 80er Jahren. Damals trug man wirklich sehr, sehr viel Bogner-Sachen.
Ja.
Das war immer so sehr, sehr konservativ, wie ich mich erinnern kann. Aber auch sehr hochpreisig.
Mhm.
Ja, aber da gibt's tolle Sachen. Meine Mutter hat insofern immer darauf geschworen, weil sie sagt, das waren also qualitativ sehr, sehr schöne Sachen hat sie immer.
Also meine Mutter hat qualitativ auf C und A geschworen und meinte,
das wäre qualitativ. Ja, meine Mutter eigentlich auch. Alle Mütter haben auf C und A geschworen, womit wir auch wieder direkt im Thema sind. Und zwar erinnere ich mich daran, dass ich, weiß ich nicht, da war ich so vielleicht 10, 11 Jahre alt. Da war es das Größte, mit meiner Mutter zusammen zu C&A zu gehen. Und sie hat für mich dieses Palomino-Pferd gestohlen im C&A. Das ist wahrscheinlich der einzige Diebstahl, den sie jemals in ihrem Leben begangen hat. Weil tatsächlich waren diese Jingler-Jeans von C&A, das war echt, das war eine Hausnummer.
Die war teuer, ne? Mit ja, wo das Pferd dran war. Teuer. Ja, ja, das, ich habe das auch nur einmal gekriegt.
Ja, und da war dieses Palomino-Pferd dran.
Ja, genau.
Dran. Ach Mensch, was für Zeiten. Verrückt. Danach bin ich ihr dann immer auf den Sack gegangen, dass sie mir noch irgendwie was für Playmobil kauft in der Stadt.
Tja.
Weißt du, es hat dann nicht geklappt. Aber verrückt, echt verrückte Zeit. Also ich habe ja meine Jugend, wie hinlänglich bekannt, in Gelsenkirchen verbracht, aber dort gab es tatsächlich auch ein C&A-Geschäft.
Ja klar, den gab es in jeder Stadt in Deutschland, selbst in Ludwigshafen gab es den. Meine Mutter hat ja auch bei C&A gearbeitet, aber nicht im Verkauf, sondern als Damenschneiderin, allerdings in den 80ern schon nicht mehr, also nur so in den 50ern, 60ern. Mhm. Aber die hat natürlich noch Verbundenheit damit gehabt. Die Sachen sind damals ja auch noch in den 80ern in Deutschland genäht worden. Also das ist dann da im Laufe der Zeit, ist es dann, glaube ich, geschlossen worden. Da war in Frankenthal ein großes Werk.
Aber C&A gibt es immer noch, ne?
Ja, ja, die gibt es immer noch. Ja, 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 genau. Das sieht auch immer noch so uncool aus wie in den 80ern, die Klamotten.
Ja, mittlerweile ist es auch, glaube ich, ziemlich uncool. Also die haben irgendwie diesen Sprung oder diese Lücke, die da dann H&M oder Zara oder so gefüllt haben. Mit so etwas, naja, will man sagen, moderneren Sachen. Aber C&A ist immer noch so oldschool. Ich werde mich auch immer daran erinnern, dass meine Mutter immer gesagt hat, komm, wir gehen zu Ziska und Anna, hat sie gesagt. Und hat sich dabei selber immer total bepisst vor Lachen. Was bedeutet C&A, weißt du das?
Ich wusste es mal, ich habe es wieder vergessen. Das sind zwei Namen.
Ja, das müssen wir gleich noch auf jeden Fall raus.
Ist ja eigentlich eine holländische Firma gewesen.
Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wirklich, wie das ist. Wann sind diese ganzen Player, H&M und Zara und so, die sind aber alle erst in den 90ern
viel später,
oder 2000ern ins Boot gekommen.
Ja, die einzige Kette oder das einzige Geschäft, an das ich mich erinnern kann, was wirklich in den 80ern dann neu aufkam, oder die einzigen beiden waren Sash. Mhm. Das war so eine italienische Modemarke, die dann aber auch später pleite gemacht hat. Aber die haben da relativ viel gemacht. Und Esprit gab es meines Erachtens auch schon.
Mhm.
Ansonsten war da relativ wenig Bewegung drin.
Und eine dürfen wir natürlich nicht vergessen.
Ja.
Benetton.
Stimmt, natürlich.
Benetton war natürlich auch wirklich, also das war richtig cool damals, was von Benetton anzuziehen. Auch da gab es irgendwie auch immer so ein Battle. Ich erinnere mich, ich hatte irgendwann mal ein Hoodie, also ein Kapuzenpulli von Benetton. Der war so knatschblau und da stand in Gelb, aber so aufgeflockt Benetton drauf. Das war so unglaublich cool. Und Benetton war eine richtig coole Marke. Die haben sich auch sehr, sehr früh für irgendwelche Umweltsachen und faire Arbeitsbedingungen und so eingesetzt. Es war wirklich eine ganz, ganz coole Marke damals. Ja, es gab viele coole Marken. Im gleichen Zuge würde ich jetzt auch nochmal erwähnen. Die gibt es ja auch immer noch und die machen immer noch gute Geschäfte, glaube ich, ist Marco Polo. Es gab so eine Phase, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, es gab ein ganz klassisches Sweatshirt von Marco Polo, wo hinten auf dem Rücken Marco Polo ganz groß drauf stand. Und das gab es, glaube ich, in, in 100 verschiedenen Farben und so. Und das war so scheiße cool, ein Baumwollpullover, also ein Sweatshirt von Marco Polo zu haben. Und am besten auch noch in mehreren Farben. Und die waren damals auch schon richtig teuer. Heute ist tatsächlich Marco Polo auch eine total unterschätzte Marke, finde ich. Weil es gibt wirklich tolle Sachen, aber die sind auch sehr, sehr teuer, die Sachen. Aber die sind eigentlich auch immer noch in den vielen großen Städten präsent, ne?
Kann ich gar nicht so beurteilen, in meinem Umfeld nicht. Ich muss ehrlicherweise gestehen, die einzige Marke, die bei mir als Arbeiterkind, also das Maximum meiner Erreichbarkeit war Adidas in den 80er Jahren an Marke. Was ja so, naja, als Fußballer war das okay, da war es relativ cool, aber es hatte natürlich nicht diesen Touch von den ganzen Firmen, die du genannt hast.
Ja.
Also das wäre für mich undenkbar gewesen, was von Marco Polo zu kaufen oder so. Das wäre viel zu teuer gewesen. Meine Eltern hätten mir es nicht gekauft und ich habe lieber für einen Synthesizer gespart. Dann, wenn da jetzt so ein Pullover für 100 Mark oder was? Das ging nicht. Das hätte ich unmöglich.
Ja, also bei uns eigentlich auch nicht.
Ja.
Aber da gibt es ja auch so eine ganz, ganz komische Zeitenwende. Weil es gab eine Zeit in den 80ern, wo ich mich gut daran erinnern kann, dass Adidas und Puma auf einmal total uncool waren.
Mhm.
Uncool im Sinne von, weil andere Marken dazugekommen sind. Und Eine dieser Marken, über die wir natürlich auch sprechen müssen, ist Nike, weil damals es war so ultra cool, keine Adidas-Schuhe zu haben, sondern sich Nikes zu kaufen. Adidas hat dann auch relativ schnell, also so einen Bogen, da, es gab ja einige Modelle, dann Allround ist genau. ja zum Beispiel ein Adidas-Modell, was dann wirklich alle nochmal getragen haben. Aber die richtig coolen Leute hatten dann Nike Legend, die gab es Ja, genau. Und dann Nike Air.
Ich hatte tatsächlich auch Nike Air, aber irgendwo in dem Ausverkauf mal erstanden. In Weiß, Schwarz und Rot waren die. Vorher Allround war so Anfang der 80er, ne? So bis Mitte. Und dann hat wirklich Nike so den Coolness-Faktor übernommen. Und dann Adicola kam noch mal ran. So. Das war auch noch ganz cool. Aber ja, mein Coolness war ja eh alles in den 80ern.
Und eben.
Das Gute fand ich eigentlich, als ich angefangen habe, dann so mehr in die Gothic-Schiene zu geben, dass da ja Marken total uncool waren. Und das hat sich bei mir erhalten. Also am liebsten laufe ich mit Klamotten rum, wo du gar nicht erkennst, von was das ist. Ich habe jetzt letztens gesehen, es gibt eine neue Samba Edition zum Beispiel. Der Adidas-Schuh, der so gehypt wird, der hat jetzt schwarze Streifen. Schwarzer Schuh, schwarze Streifen. Genau mein Ding.
Ja, das ist cool.
So, das.
Ja. Ich mag das auch. Also ich bin wahrscheinlich auch geprägt durch, dass das damals komplett unzugänglich war. Bis heute ein sehr, sehr großer Lacoste-Fan.
Yeah.
Ich habe wirklich unzählige Lacoste-Polo-Hemden und freue mich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel ein Bild von Daniel Miller sehe, der auch Lacoste-Polo-Hemden anscheinend mehrere im Schrank hat. Und Lacoste ist auch eine coole Marke. Das ist eine coole Geschichte, weil René Lacoste eigentlich auch eher so ein Underdog war im Tennis. Ihn ja andere Leute mit dem Titel Das Krokodil bezeichnet haben und daraus sich halt diese Marke entwickelt hat. Und ich freue mich jedes Mal, ich bin auch bei Lacoste tatsächlich Mitglied, also Clubmitglied. Und ich freue mich jedes Mal über die News, die Sachen, die heute da verkauft werden, sehen wirklich aus wie außer Altkleidersammlungen heutzutage. Aber das tun ja viele Sachen, die heute modern und hip sind. Mit vielen Sachen kann ich mich wirklich überhaupt nicht anfreunden. Aber es gibt immer so eine Classic-Line. Mhm. Und da gibt es halt auch ganz, ganz viele Polohemden, wo das Krokodil in der gleichen Farbe ist wie das Polohemd. Und ich freue mich da jedes Mal drüber. Understatement ist auch eine Geschichte, die an vielen Stellen verloren gegangen ist. Also es gibt ja wirklich tolle Mode, qualitativ tolle Mode, die halt wirklich mit Understatement spielt. Und das hast du heute halt ganz, ganz wenig eigentlich.
Das stimmt, ja. Es war in den 80ern auch nicht so ausgeprägt, das muss man schon sagen. Es war alles sehr plakativ. Lacoste war natürlich schon die klassische Popper-Klamotten, ne? Auch Marco Polo und so. Ja, das wäre auch für mich schwierig gewesen, die zu tragen. Also das so.
Also der Gipfel dieser ganzen Geschichte war dann, wenn du so einen Marco Polo Pullover mit diesem großen Marco Polo Schriftzug und den hängst du dann aber nur über die Schultern.
Ja, ja, klar, natürlich, ja.
Besser kannst du einen Witz auch nicht durchspielen eigentlich. Es hat so viele wirklich schlimme Sünden gegeben in den 80ern. Für viele muss ich mich selber schämen, weil ich zum Teil mitgewirkt habe. Aber über viele Sachen kann man sich ja auch heute getrost amüsieren.
Ja, kennst du noch die Tyvek-Jacken?
Tyvek?
Ja.
Nein,
das waren diese Jacken, die aussehen, als ob die aus Papier wären. Kannst du dich an die noch erinnern?
Nee.
Also die gab's, das war schon so Ende der 70er Jahre, kamen die auf. Die waren halt ganz billig und waren häufig Werbeartikel. Und die waren auch relativ cool. Sahen halt aus wie diese typischen 80er Jahre Windjacken, die dann später kamen. Ne? Also das war viel war auch aus dem Kram. Genau. Also das ist etwas, wo mir aufgefallen ist. Ich dachte, Mensch, warum habe ich das nie wieder gesehen? Da gab es auch nie ein Revival von den Sachen. Weil vieles ist ja wiedergekommen. Zum Beispiel Samba oder die sind von 72, aber die sind ja, jeder trägt heute Samba-Schuhe. Ja. Und andere Sachen auch, aber die nie. Und eigentlich ist eine ganz coole Sache gewesen, diese Türk-Sachen, ja.
Aber wo ich jetzt auch nochmal überlegt habe, was ich natürlich auch später, auch in den auslaufenden 80er Jahren, sehr, sehr viel getragen habe, sind Chucks gewesen.
Ja.
Also die klassischen Stoff-Baseball-Schuhe von Converse mit dem innenliegenden Plastik-Logo von Converse. Die sind, glaube ich, momentan nicht so richtig angesagt, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, die werden wieder kommen.
Kommt wieder. Die
werden wieder total hip werden.
Die sind ja von 1910 oder irgendwas. Ja, und
die gab es schon immer, diese Dinger.
Die werden alle 10 Jahre mal wieder innen, ja. So wie Doc Martens.
Da wollte ich gerade auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Tatsächlich habe ich jetzt auch wieder gesehen, Doc Martens sind wieder voll hip.
Ja, ja.
Also da hätte ich jetzt nicht drauf gewettet, dass es irgendwann nochmal ein Revival von Doc Martens gibt. Aber mittlerweile gibt es tatsächlich auch wieder eigene Shops von Doc Martens.
Ja, ja.
Also unfassbar.
Und es tragen vor allen Dingen Frauen, ne? Doc Martens.
Ja.
Also bei Männern siehst du es selten, aber bei Frauen mega viel. Ja. Früher war ja ganz klar, du konntest sofort auf den Musikgeschmack tippen von Doc Martens, von den Leuten, wusstest, okay, Indie-Szene, alles klar, das ist heute leider nicht mehr so. Aber ja, ich finde es auch gut. Ist leider immer noch unbequem, aber ja. Immer noch cool.
Ja. Die waren immer unbequem und hatte irgendwann mal, glaube ich, die etwas höheren, ich weiß nicht, das 8-Loch oder 10-Loch oder Martens. Ich hatte die in Bordeaux Rot tatsächlich. Mhm. Und da war ich inspiriert von der Band King.
Ja.
Mhm. Sagt ihr das was?
Love and Pride,
ja. Genau, mhm. Ja. Und der hat damals, und meine Mutter hat mich fast dafür erwürgt, der hat damals mit einer Sprühdose auf diese Dinger irgendwie noch draufgesprüht. Ja, klar, das habe ich auch gemacht. Fanden jetzt alle nicht irgendwie so richtig cool, die an der Finanzierung beteiligt waren. Ich fand's scheiße.
Ja, ich habe damals mir gar keine echten Doc Martens leisten können, sondern immer die Kopien nur. Und das hat dann dazu geführt, dass ich heute, glaube ich, 5 verschiedene Paar Doc Martens hat. Ein paar aus Kord, ein paar weiße, ein paar, also die klassischen schwarzen halt, ne, dann die hohen, wie du, in blau und so weiter. Also das ja hat schon so ein bisschen, das sind so diese unerfüllten Dinge, die man sich nicht leisten können in den 80ern, die kauft man sich dann später, ja.
Ja. Habe ich auch, aber mit einer anderen Marke, und zwar Vans. Ja. Ich hab sehr, sehr viel Vans, weil ich ja auch Skateboard gefahren bin. Und da war auch immer Bambule. Also meine Eltern, die sind fast durchgedreht. Ja. Meine ersten Vans, ich weiß nicht, dafür musste ich, glaube ich, versprechen, dass ich mein erstgeborenes Kind hergebe, was ja Gott sei Dank nie geboren wurde. Ja. Auf jeden Fall den Eltern zu erklären, dass man für Stoffschuhe so viel Geld ausgeben muss. Klar. Ich erinnere mich an einen Laden in Dortmund, da müssen wir gleich auch noch darüber reden, wo gab es denn diese Mode überhaupt? Da wollte ich gleich nochmal ansprechen, das Thema. Aber so meine ersten Vans habe ich damals in einem Laden gekauft, der BMX-Räder und Skateboards verkauft hat in Dortmund. Und da konnte man die Vans selber zusammenstellen. Also du konntest jeden einzelnen Bereich des Schuhs selber dir gestalten quasi. Also gestalten im Sinne von aussuchen, welche Farbe das haben sollte. Und dann konntest du den Leim, das ist das praktisch die Seitenansicht und die Innenansicht der Sohle, ja, konntest du auch nochmal extra bedrucken lassen. Und dann hast du deine Bestellung aufgegeben, dann hast du die Schuhe bezahlt und dann musstest du 6 bis 8 Wochen warten, bis diese Schuhe dann aus Amerika kamen und dann dir dann offenbart wurden und angeliefert wurden.
Cool.
Heutzutage, ja, das geht immer noch, glaube ich, bei Vans, du kannst immer noch Sachen selber zusammenstellen, aber heutzutage kaufen wahrscheinlich 99% aller Leute die Vans so, wie sie sie vorstellen.
Stange, ja.
Damals, ich hätte meinen linken Arm dafür gegeben für ein cooles Paar Vans. Also, und die waren halt wirklich unfassbar teuer für mich als kleinen Gelsenkirchener Skateboard-Junkie.
So, was hältst du denn von Neon-Klamotten?
Ja. Selbst in meiner schlimmsten Skaterphase, es gibt ein Foto, das habe ich letztens nochmal irgendwie, hat mir jemand unter die Nase gerieben, wo ich irgendwas mit Barcelona, ein neongelbes Skater-Shirt trage und ich habe ihn gebeten, dieses Foto zu vernichten und ich habe ihm auch Geld dafür bezahlt, das dann auch durchzuführen und habe ihm strikt untersagt, das vorher zu digitalisieren. Mhm. Auf jeden Fall, so Neon war echt nie mein Ding.
Nee, meins auch nicht. Das war wirklich Ende der 80er ja auch sehr stark und sehr populär. Kam er dann auch schon so ein bisschen mit diesen Techno-Sachen auf. Das ging bei mir auch nicht. Bei uns war das so, wir hatten ja in der Klasse, weil bei uns ja Russisch unterrichtet wurde, kamen halt sehr viel aus Russland Deutsche oder aus der ehemaligen DDR. Aber vor allen Dingen die Mädels, die aus Polen kamen, die haben voll Neon getragen. Das war alles, was die hatten, war Neon. Das war halt so, wie soll ich sagen, schwierig. Ja, also das fand bei uns keinen Anklang. Wir waren da schon fast zu alt für wahrscheinlich, uns dafür begeistern zu können.
Also bei mir hat es gerade mal zum Stabilo Boss gereicht, irgendwie in Neon. Aber da hört es dann auch wirklich schon auf. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich irgendwann mal ein Neon-Schweißband hatte, womit wir ja auch schon wieder mittendrin sind hier. Also Schweißbänder und Stirnbänder, das war ja auch, tatsächlich sind die Menschen draußen rumgelaufen und haben Schweißbänder getragen. Und das nicht, weil sie so durchgeschwitzt vom Tennisspielen waren, sondern weil es einfach Mode war.
Furchtbar.
Kann man sich heute kaum vorstellen. Das, aus einigen von den jungen Leuten ist auch dann was geworden. Die haben dann 99 Luftballons irgendwann geschrieben.
Ja, das war damals voll trendy mit den Schweißbändern, aber es ist ja total scheiße. Es war ja auch furchtbar, die Dinger haben ja gestunken wie Sau. Also die hast
natürlich
ja,
haben die gestunken.
Jetzt ja immer waschen müssen und dann haben sie komplett die Form verloren. Also die, zumindest die billigen Dinger, die ich mir habe leisten können. Aber ich hatte auch Schweißbänder, ja.
Ich hatte irgendwann mal ein Lacoste-Schweißband auch. Ja. Aber das muss irgendwo auf der Strecke verloren gegangen sein. Das war auch diese Muskelshirts, ja.
Ja.
Also ich denke jetzt gerade wieder an Nena und ich denke an den legendären Auftritt, wo so wirklich, das muss jetzt einfach mal gesagt werden, dass die Damen zu dieser Zeit alle volle Behaarung unter den Armen hatten.
Nicht nur unter den Armen.
Ja, nicht nur unter den Armen, aber ich wollte jetzt erstmal nur auf die Arme zu sprechen kommen. Was waren das für Zeiten? Also kann man sich heute kaum noch vorstellen. Also
ja, das kommt wieder. So.
Also ja, sicher kommt das wie. Heutzutage kannst du dich maximal im Streichelzoo bewerben, wenn du sowas.
Ja, es geht, also bei Jüngeren scheint es nicht mehr so zu sein, dass es unbedingt alles rasiert werden muss unter den Achseln und so oder an Beinen. Ja, ist halt so, Netzshirt war ja auch so ein Ding, was man unbedingt haben musste, was ja eigentlich auch total scheiße aussieht. Also ich meine, außer du hast ein Sixpack, aber wer hat ein Sixpack?
Nein, auch dann sieht es scheiße aus.
In den 80ern.
Da brauchen wir uns doch nichts vormachen. Worauf ich noch mal ganz kurz zu sprechen kommen wollte, ist, man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen in Zeiten, wo man sich an den Computer setzt und sich irgendwie Kleidung bestellt, bei Zalando oder was weiß ich wo, ja, oder bei H&M direkt online und so. Damals musste man ja in Geschäfte gehen.
Yeah.
Wir reden von Zeiten, wo es doch kein Internet gab.
Yeah.
So, und dazu ist mir eingefallen, in Dortmund gab es wirklich einen sehr, sehr bedeutenden Laden, der sehr, sehr viel dieser gerade Grufti-Szene und der schwarzen Szene beheimatet hat. Und die Leute haben sich da getroffen bei Scarface in Dortmund. Das war ein Treffpunkt. Da hast du immer irgendjemanden getroffen. Die hatten wirklich Sachen da. Es gab sehr, sehr viel Kataloge auch, wo man Sachen bestellen konnte. Aber bei Scarface konntest du die Sachen anprobieren und so. Und das war ein Riesenladen. Und ich glaube, es lief auch richtig gut.
Yeah.
Eine Zeit lang war das wirklich, glaube ich, einer der angesagtesten Läden in ganz Deutschland. Und die Leute sind von nah und fern gekommen zu Scarface, um sich da Doc Martens oder irgendwelche Creeps oder Bomberjacken oder so. Ist ja auch noch so ein Thema, ne? Das ist eine politische Meinung damals. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen rechten Ansichten, sondern rede von Bomberjacken, die irgendwelche Working-Class-Skins, Redskins oder wie auch immer, irgendwie, die haben sich dann bei Scarface da eingekleidet. Also unfassbar.
Das war schon so, dass es wirklich spezialisierte Läden damals gab und man hat es dort wirklich getroffen, das stimmt. Und das war halt nicht so nur Filialisten wie heute, ne? Also es war schon viel individueller von dem Kleidungsstil her. War immer ein Erlebnis, dahin zu gehen und hast du dir eine Sache kaufen können, irgendwie so. In Mannheim gab es einen Tamaris, der hat die ganzen Doc Martens verkauft, war der Einzige, der Doc Martens verkauft hat und auch Schuhe, die du in der Szene hast tragen können. Ja, und dann halt andere Läden. Es gab auch so Ami-Läden, wo du hast Bomberjacken kaufen können und so Geschichten. Also so diese individuelle Mode, die fand ich dann eigentlich schon ganz gut, die sich da durchgesetzt hat, abseits von dem, was so diese klassischen 80er-Jahre-Trends waren, die hat man ja irgendwann. Spätestens Mitte der 80er hat man sich davon gelöst gehabt. Keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, Stulpen zu tragen. Gut, zwar ein Frauendrehmer, aber oder noch Adidas Trainingsanzüge zu tragen oder so. Das war ja irgendwann dann durch komplett. Ne?
Ja, das war schon eine Zeit, wo du gerade Jogginganzüge erwähnst. So heute, das ist ja wirklich nur noch eine Parodie eigentlich.
Ja.
So diese ballonseidenen Jogginganzüge, die Leute heute auf irgendwelchen 80er-Jahre-Partys tragen.
Ja.
Aber es gab wirklich Leute, die das ernsthaft getragen haben und wir haben alle Schulterpolster gehabt, in ganz, ganz vielen Anzügen.
Ja.
Und ich habe auch viele Jackets gehabt mit Schulterpolstern.
Ja, musste man haben damals, ne?
Das ist schon echt irre.
Ja. Und wie sah es bei dir aus mit Jeansjacke?
Ja, ich hatte eine Sasch-Jeansjacke. Ich war nie so ein großer Jeansjacken-Fan.
Ich auch nicht. Vor allem das Schlimmste war ja, wenn du Jeansjacke mit Jeans kombiniert hast, sah es total scheiße aus.
Sieht immer scheiße aus.
Gar nicht,
scheiße aus.
Und da man aber als Hose fast immer Jeans getragen hat, ging es eigentlich viel eine Jeansjacke komplett durch.
Also ja, genau.
Ich meine, es gibt Leute, deren ganze Kleiderexistenz besteht aus Jeanshose und Jeansjacke. Wer denkt da an Wolfgang Petri und so Konsorten? Aber es war schon immer scheiße.
Ja. Fand ich auch richtig scheiße. Genauso wie diese Mode mit den Cowboy-Stiefeln.
Oh,
ja.
Ach, das habe ich komplett
verdrängt. Was war da los mit den Leuten? Unfassbar.
Ja.
Ich kenne so viele Leute, die Cowboy-Stiefel getragen haben.
Karottenhose und Cowboy-Stiefel, ja.
Schlimmer geht's nicht.
Ja, und Dauerwelle noch. Ne?
Und Dauerwelle noch dazu. Ja. Ehrlich gesagt kann ich mich an keinen einzigen Menschen, weder Frau noch Mann erinnern, bei dem das gut aussah.
Ja, nach damaligen Verhältnissen konnte man das akzeptieren, war es halt so, aber ich fand es auch nie, es hat mich nie angesprochen. Ich habe da auch ein bisschen was rausgefunden zur Dauerwelle. Und zwar, die ist schon 1906 erfunden worden von einem deutschen Friseur Karl Nessler. Die war in den 80er Jahren eben bei Frauen und Männern beliebt. Und ich kann kurz vorlesen, wie das erfolgt mit der Dauerwelle. Ich glaube, wenn man das hört, will man gar nicht mehr eine haben.
Ich bin ganz Ohr.
Also, die Haarverformung erfolgt durch eine chemische Reaktion am Haarkreatin. Dabei werden die Zysteinbindungen im Haarkreatin, die für die mechanische Festigkeit verantwortlich sind, durch Reduktion mit Thioglycolsäure aufgebrochen. Das erweichte Haar kann nun mittels Lockenwickler in die gewünschte Form gebracht werden. Durch Oxidation mit Wasserstoffperoxid können die Disulfidbindungen, die für die Stabilität sorgen, aus den reduzierten Sylthydrylgruppen wiederhergestellt werden. Das Haar bleibt nun in der vorgegebenen Form. Das heißt, das ist Chemie ohne Ende. Du baust ja quasi so einen kleinen chemischen Reaktor auf den Kopf, ne? Mit dem, was du da machst. Also,
hört sich nicht gut an.
Bin ich froh, dass ich das nie gemacht habe. Ging an mir vorbei.
Hört sich nicht gut an, auf jeden Fall.
Nicht gut an. Sollte man sich gut überlegen. Ist heute auch immer noch so, ne? Das Prinzip hat sich nicht großartig geändert. Haust im Prinzip Chemie da rein, um das Haar erst locker zu machen und dann wieder festzumachen.
Ich hatte tatsächlich meine Dauerwelle.
Nein.
Ja, doch. Ich glaube, da gibt es auch Fotos von.
Oh.
Wenn ich das finde, das Foto, dann können wir das gerne mal irgendwie in die Shownotes reinpacken.
Ja.
Obwohl, ja, das kann wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr gegen mich verwendet werden. Das war aber schon ganz cool eigentlich, muss ich tatsächlich sagen. An der Seite rasiert halt. Mhm. Und nur obendrauf.
Ach sowas, ja, das hat der OMD-Sänger cool gehabt.
Ja, genau. So, ja. So ein bisschen so in die Richtung, ja.
Oh, nee.
Der sah auch scheiße aus.
Ja, und bei Frauen war natürlich mega schlimm Leggings, wobei das ist ja noch viel, viel, viel schlimmer geworden. Das war ja in den 80ern, kam das ja nur, wurde es ja nur zum Sport getragen. Da hat man auch Jogginganhosen eigentlich nur zum Sport getragen und heute. Denkst du, ey, was macht ihr? Geht ihr hier auf den Marathon oder was? Das ist ja furchtbar.
Wir sind ja alte Männer. Ich verstehe das. Ich gehe heutzutage, gehst du in den Supermarkt und 90% aller Menschen tragen Sportbekleidung.
Ja.
Warum?
Ja.
Und sie sehen auch alle nicht so aus, als wenn sie danach zum Sport gehen wollen, nachdem sie im Netto waren. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, an den Schulen ist es noch schlimmer. Da tragen irgendwie, sag ich mal, annähernd 100% der Kinder, schaffen es noch nicht mal in den Jeans. Und ich erinnere mich wirklich an Diskussionen, die ich wie im frühkindlichen Alter mit meinen Eltern treffen musste, ob es denn wirklich genehm ist, mit einer Jeans in die Schule zu gehen. Ob man tatsächlich mit einer Jeans in die Schule gehen kann.
Ja.
Heute sind alle Hüllen gefallen.
Ja, das ist so.
Ich habe mir doch so ein paar Sachen notiert. Unbedingt muss ich darauf zu sprechen kommen. Und zwar gibt es ein Unternehmen aus München, gegründet von einem Friseur, der da heißt Michael Kromer. Und der hat das Modelabel MCM gegründet, wo die meisten Leute heute, ich weiß gar nicht, ob es offiziell auch jetzt so betitelt wird als moderne Kreation München, aber in Wirklichkeit ist es Michael Kromer, der war Friseur in München und hat diese Firma gegründet. Die war auch so scheiße cool in den 80er Jahren. Heute weiß ich gar nicht. Es ist halt immer so ein Twist, Louis Vuitton oder ne, so. Das geht ja schon so auch in die Richtung, auch designmäßig ist da wirklich abgekupfert worden von denen. So geht die Legende, hat Michael Kromer diese Koffer gegründet, weil er sich die originalen Louis Vuitton-Koffer damals nicht leisten konnte, hat er angefangen, selber Koffer zu entwickeln mit diesem Logo. Aber sehr, sehr interessant. Wie gesagt, also diese Firma gibt es immer noch. Aber das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte.
Das habe ich damals gar nicht gekannt. Ich war mehr so das Maximum meiner Luxuswelt, hatte ich ja schon gesagt, Adidas oder Fruit of the Loom. Das war auch noch.
Ich komplett verdrängt, Fruit of the Loom.
Ich wusste auch gar nicht, was das heißt. Das heißt übersetzt Frucht des Webstuhls. Ein Loom ist ein Webstuhl.
Das wusste ich auch nicht.
Ja. Ich dachte immer, es hat was mit dem Obst zu tun. Und das Obst,
habe ich auch gedacht.
So, ja, die Firma ist uralt, da habe ich ein bisschen zu recherchiert. 1851 in den USA schon gegründet. 1999 Konkurs angemeldet. Inzwischen gehört die Firma Warren Buffett. Der hat die gekauft 2002. Anscheinend ist ein großer Fan davon. Ja, und die gibt es immer noch. Ne? Die machen immer noch sehr viel diese bedruckten T-Shirts und so Arbeitskleidung. Aber halt auch kannst du als normale Ware auch kaufen.
Krass. Ja. Ja, und Trigema gab es ja.
Ja, natürlich. Trigema. Gibt es immer noch.
Ja.
Trainer.
Erstaunlicherweise, ja, ja. Gibt es den immer noch. Hat er gut gewirtschaftet. Was mich auch schwer beeindruckt hat, ist Björn Borg. Ich fand Björn Borg damals, alle fanden Björn Borg cool, weil es so ein Anarcho-Tennisspieler war. Ne? Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen auch noch mal mit Menschen darüber gesprochen, was Björn Borg denn so heute macht. Und er hat ja wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Model-Label aufgebaut. Und die Sachen sind schweineteuer. Ich glaube, er ist auch sehr, sehr erfolgreich damit.
Ja, ich glaube auch. Ich habe mir letztens tatsächlich ein paar Björn Borg-Sneaker gekauft.
Echt?
Ja, weiß es. Ja, diese klassischen.
Ja, ihr in der Schweiz könnt euch sowas leisten.
Ja,
also, das
ist bei uns die waren relativ günstig. Aber ich habe es noch nicht getragen. Aber im Sommer dann wieder.
Was auch total witzig war, war Kenzo.
Ach ja, ja.
So eine Marke, die total drüber war.
Ja.
Glaubt ihr, die Jungs von Miami Vice da, ihr Ricardo und Dings, die haben auch Kenzo-Anzüge teilweise getragen. Die waren immer so total drüber, die Sachen. Aber da gibt es auch klassische Sachen von, die wirklich sehr, sehr schön sind. Ich weiß gar nicht, ob es die Firma noch gibt. Ich glaube schon.
Doch, doch. Ja. Die machen jetzt nicht auch so viel Parfum.
Stimmt.
Aber das ist ja immer aufgeteilt. Das gehört dann wieder jemand anderem und so. Ja, und was halt ganz furchtbar auch war in den 80ern, waren die Moonwashed Jeans, ne?
Ach Gott.
Das, und also Moon- und Stonewashed Jeans. Ich habe den Unterschied jetzt erst rausgefunden. Also eigentlich, die werden ja mit Bleichmittel und Bimssteinen gemacht. Und weil sie eben mit Bimssteinen werden sie Stonewashed Jeans dann gemacht. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Die Moonwashed sehen halt noch beschissener aus. Und ich wusste aber nicht, wo das herkam. Und zwar von den Surfern in Kalifornien. Weil bei denen hat Salzwasser und Sonne die Jeans also ausgebleicht. Und es hat halt dann noch so nach einem authentischen Look. Die sahen also aus, wie als wenn sie die ganze Zeit surfen wären, was sie auch gemacht haben. In einigen Surfern hat es aber zu lange gedauert. Die waren eben nicht die ganze Zeit surfen und dann haben die das selber gemacht mit Bleichmittel und Sand und da kam die Scheiße her. Und das Einzige, was ich eigentlich da cool fand in dem Bereich, waren die mit Chlorbleich, also mit Domestos gebleichten Jeans, die Punks getragen haben, wo wirklich fast alles weg war, ne, von Farbe und so weiter. Die waren in der Badewanne, hast du es gemacht, oder im Eimer und man durfte die auf keinen Fall nach dem Einwirken lassen anziehen, weil sonst hättest du die Haut verätzt. Ne? Ich habe das aber leider nie geschafft. Das war schon eine Zeit durch. Ich weiß, dass ich es probiert habe, aber es ging nicht mehr und heute geht es auch nicht mehr, weil die haben dann irgendwann die Chlorkonzentration im Domestos radikal verringert, weil es natürlich auch Schäden hatte und dann waren die nicht mehr so, dass du diesen coolen Look hingekriegt hast, wo wirklich fast alles weg war.
Kannst du heute so nicht mehr machen.
Ja, genau.
Ich habe es auch ein paar Mal probiert in Kooperation mit meiner Mutter. Bei uns sah ganz gut aus, aber die sind dann auch relativ schnell auseinandergefallen.
Ja, klar, ja. Das ist die Folge davon.
Ja, ja.
Ja. Ja, ich meine, und die sind in den USA immer noch in, ja, wo da denke manche, oh, die sind teilweise sind die voll in den 80ern stecken geblieben mit ihrer Mode oder in den 90ern dort.
Es gab so schöne Sachen. Wir hatten ja letztens noch das Thema Vivienne Westwood auch, die ja auch diese ganzen London-Style zu der Zeit, Sex Pistols mit repräsentiert, so diesen ganzen Street-Style und Valentino, das ist natürlich auch krasser Modedesigner gewesen. Ich bin großer Fan immer gewesen von Yamamoto, die Sachen waren auch immer komplett drüber, konntest auch nichts von auf der Straße anziehen, aber gute Visionen. Yamamoto war auch einer der ersten, die diese Vision hatten, dass Frauen- und Männerkleidung nicht getrennt sein müssen und so. Das war also für die 80er Jahre wirklich revolutionär. Braucht mir keiner erzählen, dass wir heute ihr Flippi-Flippi-Regenbogen, diese Ansätze gab es auch schon in den 80er Jahren.
Ja, ja, Unisex waren schon teilweise die Sachen, das war schon nicht neu, sag ich mal. Ja.
Und wir müssen an dieser Stelle auf jeden Fall mal den am 4. September verstorbenen Giorgio Armani loben. Ja. Also der Mann ist wirklich nicht umsonst der Papst der Mode gewesen.
Und der war halt in den 80ern auch sehr bedeutsam, ne? Weil er hat zum Beispiel American Gigolo hat er ausgestattet gehabt und diesen 80er-Jahre-Stil, das ist ein klassischer Armani-Stil gewesen, auch mit den Schulterpolstern. Alle anderen gehören ja irgendwem. Armani und Vivienne Westwood, das sind die einzigen. Und alle anderen, ob das Joop ist, ob das Chil Sander ist, Bogner, Versace, Goutier, Lagerfeld, gehören alle großen Luxuskonzernen oder irgendwelchen Beteiligungsgesellschaften. Also von wegen, ja, das ist jetzt das, nee. Ist es nicht. Also insofern, ja, wenn schon, dann Armani oder Westwood.
Ja. Ich habe im zarten Alter von jemandem einen ausgemusterten Giorgio Armani Pullover geschenkt bekommen.
Okay.
Und ich kann mich auch heute an den Tag erinnern, an dem das passiert ist. Also ich bin großer Giorgio Armani Fan und zwar nicht nur seine Mode, auch ganz, ganz viele andere Sachen drumherum, die er gemacht hat. Wirklich ein ganz, ganz toller Mensch und ganz angenehmer Zeitgenosse, ein Visionär.
Also heute ich weiß nicht, sind die Sachen nicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen, was er so macht? Aber das geht mir mit vielen von diesen Marken so.
Tja, so ja. Diese moderneren Ansätze. Ja, aber die klassischen Giorgio Armani-Sachen sind wirklich absolut zeitlos. Ja. Und vor allen Dingen, um nochmal auf das Wort aller Wörter zurückzukommen, sie sind nicht wie der Tritt in die Fresse.
Ja, das stimmt, ja. Wo wir es zu den Eigentumsverhältnissen hatten, eins fand ich besonders spannend. Was glaubst du, wem gehört denn die Firma Bogner? Über die wir es in den Lügen und Wahrheiten auch nochmal haben werden.
Schwer zu sagen, weiß ich nicht.
Also ich hätte nie werde ich drauf gekommen. Die gehört dem Cartier-Konzern, die mit den Süßwaren.
Das wusste ich nicht, nee. Und über einen Modedesigner müssen wir auf jeden Fall im Zuge der 80er Jahre auch nochmal zu sprechen kommen, und das ist Fred Perry. Da möchte ich ganz, ganz, ganz kurz die Geschichte, ich erzähle diese Geschichte gerne, ich habe sie auch schon oft erzählt, und zwar muss man eine Sache, finde ich, man muss das wissen, weil das ist auch interessant. Fred Perry ist ja auch eine Zeit lang irgendwie wirklich so mit den Rechtsradikalen in Verbindung gekommen. Und zwar, das ist ein ganz einfacher Grund, weil die National Front und die Rechten in Amerika ein spezielles Fred Perry Poloshirt, und zwar das schwarze Poloshirt mit den gelben Applikationen, getragen haben als Erkennungszeichen, wie auch immer. Mhm. Die Firma ist dafür auch stark angefeindet worden, was man da wirklich mal beachten muss, die Firma hat von einem auf den anderen Tag dieses Polohemd einfach vom Markt genommen. Also ich finde, adäquater kann man auf sowas nicht reagieren. Fred Perry selber ist ja ein Tennisspieler gewesen, wobei man wissen muss, dass er eigentlich kein Tennisspieler war, sondern war eigentlich Tischtennisspieler. Mhm. Und Fred Perry ist Weltmeister im Tischtennis gewesen. Und dann hat er sich überlegt, das ist jetzt eine stark verkürzte Version der Geschichte, dass er alles gewonnen hat in seinem Sport. Und dann hat er sich überlegt, dass er was anderes machen will und suchte eine neue Herausforderung und angefangen, Tennis zu spielen. Mhm. Und genau 2 Jahre später, nach dieser Entscheidung, hat er Wimbledon gewonnen. Mhm. Und das ist so unfassbar. Jemand überlegt, sich in eine Sportart einzusteigen und gewinnt 2 Jahre später das größte Turnier, was es in dieser Sportart gibt. Was muss das für ein unglaublich nervenstarker und vor allen Dingen auch willensstarker Mensch gewesen sein? Also alleine diese Geschichte finde ich total beeindruckend. Ich weiß auch noch nicht, warum bis dato niemand auf die Idee gekommen ist, das zu verfilmen. Ich finde, das wäre wirklich mehr als ein Hollywood-Film.
Stimmt eigentlich, ja.
Ich verzeihe ja auch, dass uns der Zugang erstmal verwehrt wurde, als wir gemeinsam in Bristol waren und die uns erstmal nicht in den Fred Perry Shop reingelassen haben, weil er abgeschlossen war.
Das ach, stimmt, ja, da war ja was.
Wir sind ja erstmal nicht reingekommen.
Ja, stimmt.
Die Sachen sind auch sehr, sehr teuer, muss man tatsächlich sagen. Also die Polohemden und so sind wirklich komplett drüber.
Ja, hast du noch was zur Mode?
Nö, ich in meiner kleinen Welt bin ich jetzt einmal hier durch.
Gut, dann würde ich sagen, komme ich mal zu den Lügen und Wahrheiten. Ich rekapituliere nochmal. Willy Bogner Junior war nicht nur Designer, sondern auch Kameramann, unter anderem für die James-Bond-Filme in den 80er Jahren. Giorgio Armani hat 1979 die Schulterpolster erfunden, nachdem er fand, seine Models müssten auch so eine V-Form am Oberkörper haben wie Arnold Schwarzenegger. Oder 2018 wurde bei Bauarbeiten für einen Parkplatz in England eine Metallfigur aus dem 1. Jahrhundert nach Christi ausgegraben. Und diese Figur trug einen Fokuhila. So, was stimmt?
Also, ich glaube, ich weiß, dass Willy Bogner diese Filme gemacht hat. Dann die Geschichte mit Giorgio Armani. Also eigentlich wäre es nur logisch, dass er die Schulterpolster erfunden hat. Mhm. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass es so ist. Das würde bedeuten, dass diese Figur, die du da ausgegraben haben willst, erstunken und erlogen
ist. Okay, also dann fangen wir mal an mit Willy Bogner. Das hast du ja schon richtig geraten gehabt. Ja, er hat 1969 schon im ersten Mal im James-Bond-Film im Geheimdienst ihrer Majestät, der übrigens hier zum Teil in Bern gedreht worden ist, war er als Skikameramann tätig. Die waren so innovativ und unkonventionell. Er ist zum Beispiel rückwärts auf speziellen Skien gefahren vor den Skifahrern mit der Kamera. Und dann hat er im Spion, der mich liebte, in tödlicher Mission, For Your Eyes Only und A Few to a Kill, hat er auch die Aufnahmen der Skifahrsequenz gemacht. Also Bond war ja immer viel mit Ski verbunden und das hat alles immer Willy Bogner gemacht. Und er hat dann auch 86 Fire and Ice auf den Markt gebracht, Musik von Harold Faltermeyer. So ein Sportfilm, naja, die Story war sehr, sehr dünn. Ich fand den Film auch furchtbar. Die Musiktitelsong war von Marietta, hat mir auch nicht gefallen. Aber er war da eine große Nummer damals. Also das stimmt soweit. Kommen wir zu Giorgio Armani-Geschichte und dem Schulterpolstern. Also, das stimmt nicht. Als erste Designerin und erster Designer waren damals Else Schiaparelli und Marcel Rochas. In den frühen 30er Jahren haben die schon Schulterpolster entwickelt. Und Rochas hat es als erster veröffentlicht, aber Schiaparelli gilt als Erfinderin. Und der kam dann in die Hollywood-Szene, der Look. Und zum Beispiel John Crawford hat die getragen. Also in den 30ern war das dann auch schon in, vor allen Dingen bei Frauen. Und in den 80ern wurden die dann unter anderem durch Giorgio Armani wiederbelebt. Und in Deutschland natürlich vor allen Dingen nach Serien wie Dallas und Denver Clan. Ne? Da musste auch jede Frau so Schulterpolster tragen und die Männer auch. Also das war so Power Suit, hat man zu dem gesagt. Also das war die Lüge. Demnach stimmt es, dass 2018 bei Bauarbeiten dem Wimpole Estate, das ist in der Nähe von Cambridge, haben sie eben eine Metallfigur gefunden aus dem 1. Jahrhundert nach Christi. Und die Archäologen sagen, ja, der Schnitt, den der trägt, ist wirklich ein Fokuhila. Also haben die den früher auch schon getragen.
Ja, die wussten schon, was gut
ist. Genau, Fokuhila ist ja ein deutscher Begriff für vorne kurz, hinten lang. War in den 80ern schon sehr beliebt, habe ich nie getragen, fand ich immer furchtbar.
Ich auch nicht.
Und das Witzige ist, wie die Frisur aber in anderen Ländern genannt wird. Also ich wusste, dass die im schwedischen Bundesliga-Frisur genannt wird. Das gilt auch fürs Dänische und Slowenische und fürs Ungarische. Im Norwegischen und Schwedischen wird es auch Eishockey-Frisur genannt. Im Tschechischen nach dem Eishockeyspieler Jaromir Jäger als Jäger-Frisur. Und im Polnischen heißt es tschechischer Fußballspieler. Also...
Das ist schön, dass sich da noch gegenseitig beschimpft.
War also ein europäisches Phänomen oder sagen wir mal so zumindest im Raum um Deutschland herum hat man diese Fokuhilas getragen. Auch ganz furchtbar. Nee, geht gar nicht.
In der Tat, ja.
Ja. Genau.
Eine der größten Modesünden überhaupt, würde ich sagen.
Ja, genau. Kommt aber teilweise auch wieder, auch wenn es so furchtbar ist. Ja, und dann hätte ich noch Buchtipp, Filmtipp und Konzerttipp.
Ich bin ganz ohr.
Und zwar zum Buchtipp kann ich eines sagen. Wir nehmen heute auf am Sonntag, dem 19. Oktober. Und gestern war ich auf dem Schweizer Krimi-Festival in Bern. Und da ist auch der Schweizer Krimi-Preis vergeben worden. Und unabhängig davon, ob der Nominierte den gewonnen hätte oder nicht, habe ich ihn als Buchtipp rausgezählt und er hat ihn gestern gewonnen. Es geht um Raphael Zehnder, den kennt ihr noch von unserer Folge 7, die 80er in der Schweiz. Der hat einen neuen Roman, seinen 10. Müller-Roman, Müller und das letzte Gefecht. Sehr guter Roman, sehr witzig, sehr ungewöhnlich. Ja, kann man auch lesen, wenn man nicht aus Basel kommt. Kann ich wirklich empfehlen, hat diesen Preis zu Recht gewonnen. Und wer noch mal reinhören will in unser Frühwerk Folge 7 mit ihm. Sehr guter Roman.
Ja, gönnen wir ihm auch.
Genau, fand ich auch, hat sich gestern sehr gefreut. War sehr witzig, ich habe da mit ihm auch geredet nochmal über einen Podcast und habe gesagt, du, egal wie es ausgeht, du bist morgen Buchtipp. Und da wollte er wissen, was macht dann so momentan an Folgen? Und da habe ich ihm erzählt, ja, wir haben zum Beispiel eine gemacht mit Mark Rieder, aber den kennen die meisten nicht. Und er so, wie was, das kann doch nicht sein. Jeder, der die 80er Jahre kennt, muss Mark Rieder kennen. Hier, Shark Vegas und so weiter. Also, der hat ein unglaubliches Wissen, was diese Sachen angeht.
Cooler Typ.
Ja, genau, finde ich auch. So, kommen wir zum Filmtipp. Auf keinen Fall natürlich Fire and Ice, sondern Becoming Karl Lagerfeld mit Daniel Brühl läuft auf Disney Plus. Eine Serie über Karl Lagerfeld geht von 1972 bis in die frühen 80er rein. Erzählt der Film, wie er quasi zu der Marke Karl Lagerfeld geworden ist. Sehr gut gemacht. Daniel Brühl ist ohnehin ein toller Schauspieler.
Ja.
Er hat sehr, sehr gute Kritiken gehabt. Vielleicht könnt ihr das für euer kostenloses Probeabo bei Disney Plus nutzen.
Tatsächlich, schändlicherweise haben wir den guten Karl hier nicht einmal genannt. Der muss hier im Zuge der 80er Jahre genannt werden. Karl Lagerfeld hat genauso wie Giorgio Armani, glaube ich, auch die 80er Jahre.
Hat da viel für Chanel gemacht, 83.
Geprägt und was für ein toller Typ, was für ein getriebener und verrückter. Ich weiß nicht, ob er ein netter Mensch war. Ich hätte ihn gerne mal kennengelernt, aber allemal war er getrieben und wahnsinnig inspirierend für die 80er Jahre. Ne?
Fand ich auch. Und dann habe ich noch einen Konzerttipp für euch. Und zwar gibt es das Elektrisch-Festival am 27. Februar 2026 in Zwickau im Club Seilerstraße, an der Seilerstraße 18. Und da spielt Blind Passengers und eine Band namens Burwin und Kova. Ich habe gehört, die wären ganz gut live.
Ja, die einen sagen so, die anderen, ne?
Genau, es kommen da anscheinend noch zwei andere Bands, wer weiß ich noch nicht so genau. Das ist ein Festival, was auch am nächsten Tag da noch läuft. Am 28. Februar läuft dann Calvi Inada, Tyske Lüder, Prager Handgriff und The Psychic Force. Lohnt sich, nach Zwickau zu kommen und wäre schön, wenn man den einen oder anderen Podcast-Gast da sehen würde. 27. Februar 26. Daten findet ihr wie immer in den Shownotes und den Links, wo man Tickets holen kann.
Ja. kommt mal da rum. Und bis dahin noch mal ganz kurz, kleiner Tipp, ich hatte es letzte Mal schon erwähnt, kauft das Second Decay The Hunt Vinyl-Album. Lohnt sich, kommt bei Emobis raus. Link packt der Thomas vielleicht euch nochmal in die Shownote. Müsst ihr jetzt bestellen, weil ich glaube, sind bald aus die Dinger. Gibt nur 77 limitierte Boxen und 222 reguläre Doppelvinyl. Seht zu, dass er da mal bestellt.
Mhm. Genau. Wer die Sachen noch nicht auf Vinyl hat, muss das nachholen. Ja. Ich habe meine Bestellung schon aufgegeben. Ich muss auch dafür bezahlen. Also ich kriege die auch nicht umsonst. Aber
ja, gut.
So ist es halt.
Kannst du retournieren, ich gebe dir meine da.
Genau. Also, dann habt ihr genug zu tun, hier auf die Links zu klicken. Und wir freuen uns dann in 2 Wochen wieder in die 99. Folge. Gehen wir dann schon in 2 Wochen.
Jetzt wird es langsam heiß. Wir gehen auf Folge 100 zu. Wir können das selber nicht fassen. Wir machen den Scheiß hier schon so lange.
4 Jahre.
Und die Zeit ist verflogen, unfassbar. Und wir sind immer noch nicht reich und berühmt. Deswegen kauft ihr irgendwas von uns. Unterwäsche oder was. Ne? Was es da gibt, macht uns reich. Ne?
Ja.
Tschüss.
Ja, also, ihr Lieben. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.